Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten uns in den letzten Predigten über die Jetztzeit unterhalten, über das, was zur Zeit geschieht, was zur großen Trübsal führen wird, was letztendlich zur Wiederkunft Christi führen wird. Und wir hatten gesehen, dass der Tag nicht mehr so weit entfernt sein kann. Aber ich dachte mir, im Hinblick auf die Vorbereitung für diesen Tag, ist es wichtig, einmal die Kirchengeschichte zu untersuchen und näher zu beschreiben, die wir im Buch der Offenbarung verzeichnet finden. Denn wie wir wissen und wie ich das des Öfteren schon erwähnt habe, finden sich 7 Sendschreiben an die Gemeinden zu verschiedenen Ortschaften. Aber diese Sendschreiben haben sehr große Bedeutung für uns alle und ganz besonders für diejenigen von uns, die berufen sind. Und ich denke, die meisten von Ihnen, die mir zuhören, mögen sehr wohl berufen zu sein. Einige vielleicht wissen es noch gar nicht. Dass sie sich ebenfalls vorbereiten können auf die richtige Weise und dass sie lernen können von den Beispielen, die wir hier in diesen Sendschreiben finden. Und wir haben eine Broschüre veröffentlicht. Steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Und ich werde heute aus dieser Broschüre Ihnen vorlesen, aber gleichzeitig einige oder viele Bemerkungen machen, die in der Broschüre nicht enthalten sind, weil ich ganz bewusst, ganz detailliert in die Tiefe einsteigen möchte mit allen diesen Aussagen, die wir in diesen Sendschreiben finden. Aber zunächst einmal möchte ich aus Kapitel 1 unserer Broschüre vorlesen, Christi Botschaft an die 7 Gemeinden, und die findet man natürlich in Offenbarung 2 und Offenbarung 3. Und da sagen wir Folgendes zunächst einmal. Im 2. und 3. Kapitel des Buches der Offenbarung erhielt Johannes eine Botschaft für die Engel der 7 Gemeinden, wie das in Offenbarung 1 und Vers 20 geschrieben steht. Diese Botschaften waren für 7 existierende örtliche Kirchengemeinden in 7 verschiedenen Städten zu Zeiten des Johannes bestimmt, aber sie sind auch an alle Christen gerichtet, die jemals gelebt haben und noch leben. Und das werden wir auch sehen, wenn wir durch diese Sendschreiben gehen. Und sie beinhalten Botschaften für 7 aufeinanderfolgende Zeitabschnitte oder Epochen der Kirche, die mit der Zeit des Johannes beginnen und mit dem Zeitpunkt von Christi zweitem Kommen enden. Und auch das werden wir deutlich sehen. Beachten Sie zum Beispiel die folgenden Kommentare aus der Ryrie Studienbibel. Die 7 Gemeinden, die in Kapitel 2 und 3 angesprochen werden, waren existierende Gemeinden zu Zeiten des Johannes. Aber sie repräsentieren auch Gemeindetypen, durch sämtliche Generationen hindurch. Diese Idee wird gestützt durch die Erklärung am Ende eines jeden Briefes, dass es zu beachten gilt, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Nun, das bedeutet auch, dass alle 7 Briefe als eine Warnung an die Kirchengemeinden in jedem Zeitalter verfasst wurden. Und so schreibt die Nelson Study Bible, die 7 Kirchen waren zu Zeiten des Johannes Gemeinden in Kleinasien. Mitunter werden sie als 7 Phasen der Kirchengeschichte angesehen. Also 7 Phasen, 7 Gemeindetypen. Andere benutzen noch andere Aussagen. Denn wir fahren fort zu sagen, hinsichtlich des Verständnisses, dass Christi Botschaft ebenfalls 7 Abschnitte der Gemeinde mit einschließt, beachten Sie bitte den folgenden interessanten Kommentar des Baptistenpredigers Dr. Lehmann Strauss. Nun, der hat das 1964 geschrieben in seinem Buch The Book of the Revelation. Und er schrieb Folgendes. Jede Gemeinde individuell und die 7 Gemeinden als Ganzes stellen eine prophetische Voraussage dar. Ich sehe in ihnen 7 Zeitalter oder Abschnitte im Leben der Gemeinde auf Erden, angefangen mit Pfingsten. Das Schreiben gibt ein prophetisches Bild von 7 Perioden aus der Kirchengeschichte hier auf Erden. Der Brief an die Laodicea, der letzte der 7 war, beschreibt prophetisch das Ende des Kirchenzeitalters oder den Zeitraum, der unmittelbar der Wiederkehr Christi vorangeht. Man kann diese sieben Kirchenabschnitte, kurz als die Abschnitte von Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea nennen. Nun, nachdem wir alles dies als eine Einleitung in unserem Buch über die Offenbarung niedergelegt haben, gehen wir dann detailliert auf die verschiedenen Sendschreiben ein. Und wir fangen natürlich mit der Botschaft an Ephesus an. Die finden Sie nebenbei gesagt in Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, aber darauf werden wir gleich noch eingehen. Und da schreiben wir Folgendes. Die Stadt von Ephesus war das wirtschaftliche Zentrum von Asien. Sein Tempel, der Diana, war eines der sieben Wunder der Antike, der sieben Weltwunder. Zuerst folgten die Kirchenmitglieder nicht den falschen Aposteln, wie es heißt. Sie lesen Offenbarung 2, Vers 2, du kannst die Böse nicht ertragen. Strauss, den wir eben schon zitiert haben, der kommentiert hierzu auf Seite 36 seines Buches. Sie tolerierten nicht die Sünde. Heute, achten Sie einmal ganz genau auf diese Aussage hier, heute macht es kaum einen Unterschied, was die Menschen moralisch oder geistlich ausmacht. Nur, dass wir sie ja in unsere Kirchen bekommen und als Mitglieder eintragen können, um die Anzahl zu erhöhen. Die Kirche zu Ephesus war nicht an der Quantität von Mitgliedern interessiert, sondern eher an deren Qualität. Diese Aussage, dass es heute kaum noch einen Unterschied macht, was das jetzt für Menschen sind, die zu einem kommen, solange wie man dann zahlende Mitglieder bekommt und die Anzahl der Versammelten sich dann erhöht, die ist sehr bemerkenswert und auch sehr richtig und auch sehr relevant. Das ist ein Problem, ein großes Problem. Wenn zum Beispiel Menschen von uns gehen und sich anderen Organisationen anschließen, dann werden wir nicht gefragt, ja, warum sind die von uns gegangen? Nein, man nimmt die mit offenen Armen auf. Und denen ist dann auch egal. Selbst wenn sie gewarnt werden, denen ist es ganz egal, was die so treiben. Und die Probleme, die sie, sagen wir mal, bei uns hatten und dann von uns weg sind und dann zu den anderen Organisationen gehen, die Probleme gehen ja mit denen mit. Und die werden dort genauso viele Probleme schaffen, wie sie sie, sagen wir mal, bei uns geschafft haben. Also das ist ganz eindeutig eine richtige Aussage von Strauss, dass viele gar nicht sich daran interessieren und darum interessieren, was für eine Qualität man da jetzt erhält. Es geht lediglich um die Quantität. Eine ganze Gruppe von Menschen sind einmal zu einer anderen Organisation übergelaufen. Und ich habe dann mit dem Vorsteher der Organisation gesprochen und sie gewarnt. Und diese Warnung wurde in den Wind geschlagen, bis es dann zu der Katastrophe kam, vor der ich gewarnt hatte. Denn diese Leute, die kenne ich ja nun mal. Und die haben sich auch nicht geändert. Wir fahren in unserer Broschüre fortfolgendes zu sagen. Dennoch hatten sie letztendlich, es geht nur noch um die Kirche zu Ephesus, dennoch hatten sie letztendlich falsche Lehrer, wie die Nikolaiten toleriert. Werden wir gleich näher erläutern. Die Kirchenmitglieder in Ephesus waren müde geworden. Sind sie müde geworden? Hatten ihre erste Liebe für Christus und seine Wahrheit verloren? Zeigten keinen Eifer mehr, Irrtümern zu widerstehen? Dass dies überhaupt geschehen konnte, ist nach Meinung einiger Kommentatoren teilweise auf die konstante Verfolgung durch die Römer, also Verfolgung von außen, unter Kaiser Domitian zurückzuführen und dessen Statue, nebenbei gesagt, stand in Ephesus und er wurde als ein Gott angesehen. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich in ihren eigenen Privaträumen, wo immer es möglich war, trafen. Zerstreute Gemeinden mit ihren eigenen pastoralen Führerschaften, aber ohne zentrale Führung. Haley's Bible Handbook schreibt das zum Beispiel so. Das ist auch sehr wichtig zu begreifen. Wir treffen uns als die Kirche des ewigen Gottes jeden Sabbat in der Nähe von Speyer. Wer kann, sollte anwesend sein? Und wenn Sie Interesse haben, dann schreiben Sie mir und wir werden uns näher über eine solche Möglichkeit unterhalten. Es ist nicht gut, sich in Anführungszeichen Hauskreisen zusammenzufinden, denn vielfach wird dann diskutiert, aber ohne die Gegenwart eines Predigers. Und dann wird vielfach auch Falsches vorgetragen und andere hören das möglicherweise sich an und denken sich, naja, da ist vielleicht doch was dran, vor allen Dingen, wenn einer gut reden kann. Nun, ich sage nicht, dass es total verkehrt ist, sich privat zu treffen und vielleicht sich einer insoweit Gemeinschaft hineinzubegeben und dann sich die Predigt anzuhören, die wir ja auch über Internet ausstrahlen. Aber es darf da keineswegs zu Diskussionen kommen. Denn die Erfahrung, die wir immer und immer wieder gemacht haben, ist, dass diese Diskussionen vor allen Dingen von Leuten geführt, die gerne etwas sein wollen, aber es nicht sind in Gottes Augen, die haben immer wieder zu Unfrieden und zu Spaltungen und zu Unklarheiten geführt. Aber es ist immer das Beste, wenn man die Gelegenheit hat, die Möglichkeit hat, sich persönlich an den Versammlungen teilzunehmen, die von der Predigerschaft durchgeführt werden. Wir fahren unsere Broschüre fort, Folgendes zu sagen. Historisch gesehen wurde die neutestamentliche Kirche in Jerusalem gegründet, aber später im Jahre 69 nach Christus in die Stadt von Pella verlegt. Als Paulus nach Europa reiste, wurde Ephesus das zweite Hauptquartier. Paulus verbrachte viel Zeit in der Stadt von Ephesus. Sie können das nachher in 1. Korinther 16, Vers 8 nachlesen. Und gemäß der Tradition starben Johannes und Philippus in Ephesus. Nun, die erste Epoche von Ephesus beschreibt die Nazarener. Die Bibel selbst beschreibt die ersten Christen als die Sekte der Nazarener. Die Sekte der Nazarener. Heute werden wir auch vielfach als eine Sekte verschrien. Aber da sind wir in guter Gesellschaft, denn die ersten Christen wurden eine Sekte genannt. Sie finden das zum Beispiel in Apostelgeschichte 24 und Vers 5. Weltliche Aufzeichnungen lassen uns wissen, dass die Nazarener den Sabbat und die jährlichen heiligen Tage hielten, keine unreine Nahrung zu sich nahmen, wie das diese Menschen jetzt in China gemacht haben, wo sie diese unreinen Tiere zu sich nahmen. Und was ist daraus geworden? Der Coronavirus. Vielleicht wurde er auch in Laboren erst einmal gezüchtet und ist dann den Laboren entwichen, aber hat sich dann tatsächlich und trotzdem auf diese unreinen Tiere begeben. Und die wurden dann gegessen, manchmal sogar lebend gegessen. Was für eine Abscheulichkeit. Aber die Nazarener, die Kirche Gottes hat das nie getan. Es heißt hier, sie haben auch die Zeremonie des Moses praktiziert. Nun, es geht um die Gesetze im Alten Testament, die auch im Buch des Mose niedergeschrieben stehen, die heute nach wie vor gültig sind. Es geht natürlich nicht um solche Gesetze, die heute nicht mehr gültig sind. Mit anderen Worten, befolgten sie das Alte wie das Neue Testament. Das Alte Testament insoweit, als es für uns heute noch gültig ist. Geschichtsschreiber sagen uns, dass die Nazarener und die Ebuniter dadurch der römischen Zerstörung von Jerusalem entkamen, dass sie im Jahre 69 nach Christus in die Stadt von Pella flohen, diese Stadt, von der wir eben gehört haben. Die Ebuniter waren nicht Teil der Kirche Gottes, aber sie hatten sich den bekehrten Geschwistern angeschlossen. Und das ist auch interessant in dem Zusammenhang, dass es hier Menschen gab, die von Gott beschützt waren und wurden, die nicht bekehrte Christen waren, aber sich der Kirche angeschlossen hatten. Und das kann uns auch Zuversicht geben für den kommenden Schutz, den Gott uns verheißt, vor der großen Trübsal. Wir fahren dann fort, Folgendes zu sagen. Die Nazarener werden immer noch in den späten Aufzeichnungen des 5. Jahrhunderts erwähnt. Sie waren es, die das Buch des Matthäus bewahrten. Gemäß Offenbarung 2, Vers 2 war die Gemeinde in jenem Zeitalter ursprünglich sehr eifrig, aber mit der Zeit der zweiten oder dritten Generation begann sie, ihre erste Liebe zu verlassen. Was uns auch zeigt, dass die Briefe an die Gemeinden, hier der Brief an Ephesus, nicht nur für die damalige örtliche Gemeinde bestimmt war, denn es werden Dinge gesagt, die sich dann in der, wie wir hier feststellen, der zweiten und dritten Generation entwickelt haben. Vielleicht aufgrund auch des engen Kontaktes mit den Ebonitern, die möglicherweise begannen, die Nazarener die wahre Kirche Gottes zu beeinflussen, negativ zu beeinflussen. Es gibt eine sehr interessante Stelle in 1. Johannes Kapitel 2, die ich Ihnen hier insoweit zu Gehör bringen möchte. In 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 18 und 19, da schreibt Johannes ganz eindeutig über die Endzeit, aber er spricht bereits schon die Mitglieder von damals an. Und da heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde oder eine letzte Stunde, kann es auch übersetzt werden. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi oder Antichristen aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und das kann man ganz pauschal sagen. In dem Augenblick, wo sich Leute von uns abwenden, von uns ausgehen, dann sind sie nicht von uns und waren vielleicht auch nie von uns gewesen. Es heißt hier, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und vielfach, wenn Leute gehen, bringen sie zunächst einmal Aufruhr und Verwirrung bei einigen, wo man dann so ganz heimlich, klammheimlich, dann versucht, die zu beeinflussen und zu überzeugen, auch mitzugehen. Es ist eine Möglichkeit, dass man das so sehen muss, aber wir wollen uns jetzt einmal genauer Offenbarung 2, angefangen in Vers 1, dieses Schreiben an die Gemeinde in Ephesus anschauen. Da heißt es gleich am Anfang, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Okay, jetzt sagen einige, ja, das ist also nicht jetzt irgendwo ein buchstäblicher Engel. Das Wort heißt auch Bote. Und es kann sich hier auf den menschlichen Führer oder Repräsentanten dieser Kirche zu Ephesus beziehen. Und es ist durchaus denkbar. Aber es ist ebenso denkbar, dass es gleichwohl hier um einen wirklichen Engel geht. Und bevor man da jetzt ungläubig den Kopf schüttelt, schauen wir uns zunächst einmal Offenbarung 1 und Vers 1 an, wo es heißt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Also hier hat sich Gott eindeutig eines Engels bedient. Und das gesamte Buch der Offenbarung spricht von einem Wesen von Engeln, die sich beteiligen an dem, was dort geschieht. Und hier hat er sich eines Engels bedient, um diese Botschaften zu übermitteln. Wir lesen eine weitere interessante Stelle über Engel in Hebräer Kapitel 1 und in Vers 14. Und nebenbei gesagt, wir haben auch insoweit eine Broschüre veröffentlicht über Engel, Dämonen und die geistige Welt. Und die sollten Sie auf jeden Fall lesen, wenn Sie sie noch nicht gelesen haben, die sehr viel über die Engelwelt zu sagen hat. In Hebräer Kapitel 1 und in Vers 14, da lesen wir, sind sie nicht alle, es geht um Engel, dienstbare Geister oder Geistwesen, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die ererben sollen die Seligkeit oder das Heil. Und wir finden eine weitere interessante Stelle im Buch Daniel, in Kapitel 12 und Vers 1. Es gibt viele, viele Stellen, die ich hier anführen könnte, aber es geht mir nur darum, um Ihnen zu zeigen, dass es durchaus hier buchstäbliche Engel sein können, die hier angesprochen werden. In Daniel 12 und Vers 1, das heißt, zu jener Zeit wird Michael auftreten, der Erzengel Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Also der eine ganz besondere Funktion hat, auch im Hinblick auf das Volk Gottes, das kann sich auf das physische und das geistliche Israel beziehen. Wir finden viele Stellen, die davon sprechen, dass Engel sogar den Ratschluss Gottes besser verstehen können, der ihnen durch die Kirche offenbart wird. Wir lesen davon, dass Engel sich freuen, wenn jemand zur Reue kommt. Und wir lesen davon, dass Engel alle Zeit das Angesicht des Vaters im Himmel sehen. Auch die Engel, die uns beigeordnet sind. Nun, das bringt mich auf eine sehr interessante Frage, denn mir wurde jetzt gesagt, dass ein Repräsentant einer anderen Organisation, die sich auch als Teil des Leibes Christi versteht, gesagt haben soll, dass wahre Christen, die dann im Reich Gottes sein werden, gleichwohl das Angesicht des Vaters nicht sehen werden, bis nachdem neue Himmel und eine neue Erde geschaffen wird und dann der Vater herabkommt auf die neue Erde. Mit anderen Worten, tausende von Jahren nach der Wiederkunft Christi. Das ist natürlich totaler Unsinn, wenn das in der Tat so dort gelehrt wird, denn natürlich werden wir Gott, den Vater, sehen in dem Augenblick, wo wir zu unsterblichen Geistwesen werden, verherrlichten Geistwesen. Die Engel sehen Gott, den Vater. Wir werden natürlich als Geistwesen andere Geistwesen sehen können. Dämonen können Gott, den Vater, sehen, sowohl als auch Jesus Christus. Schauen Sie, das ist eine sehr merkwürdige Idee. Keine Ahnung, wo die herkommt, aber noch merkwürdiger ist, dass diese Organisation auch lehrt, dass wenn Christus zurückkommt, er uns zunächst einmal in den Himmel nehmen wird, sodass wir dort in Gegenwart des Vaters das Hochzeitsmahl des Lammes feiern werden. Ja, wie passt jetzt das zusammen, wenn wir angeblich den Vater gar nicht sehen werden, bis, sagen wir mal, tausende von Jahren später? Also das gibt alles überhaupt keinen Sinn und natürlich ist das eine total falsche Idee. Aber fahren wir jetzt fort, in Apostelgeschichte oder vielmehr in Offenbarung, Kapitel 2 zu lesen, was hier dann noch gesagt wird im ersten Vers. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Nun, wir sehen in der vorhergehenden Stelle in Offenbarung Kapitel 20 oder Offenbarung Kapitel 1 und Vers 20, wobei es sich bei diesen sieben Sternen und den sieben goldenen Leuchtern handelt. Das heißt hier, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Es geht also hier ganz klar um die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Gemeinden selbst. Und so sagt jetzt derjenige, der hier spricht, letztendlich natürlich Christus und Gott der Vater, aber durch den Engel, der gesandt ist, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Auch hier wiederum kann ich viel dazu sagen und muss ich viel dazu sagen. Auch hier, ich kenne deine Werke. Alle Stellen, wie wir das noch ausführen werden, alle Sendschreiben an die Gemeinde haben die Aussage, ich kenne deine Werke. Nun, bei einigen Übersetzungen hier findet sich diese Aussage bei einigen Sendschreiben nicht, sollte aber stehen. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Er sagt dann, und ich kenne deine Mühsal und deine Geduld. Nun, das Wort Geduld in der Elberfelder Bibel wird es übersetzt mit Ausharren. In der Schlachter Bibel wird es übersetzt als mit standhaftem Ausharren. Haben wir dieses standhafte Ausharren? Die erste Gemeinde, die hier beschrieben wird, aber wie ich sagte, diese Aussagen gelten auch für uns alle, die hatte dieses standhafte Ausharren zunächst einmal im Lichte von Problemen. Und das heißt, und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, sondern hast sie als Lügner befunden. Wir finden weitere Aussagen über diese falschen Apostel. Nun, das müssen nicht unbedingt jetzt Leute sein, die sagen, sie sind ordinierte Apostel. Das können Leute sein, die daherkommen als Prediger oder vielleicht gar nicht nochmal als ordinierte Prediger, aber die von sich vorgeben, gerne so Apostel oder Prediger zu sein. Apostel, das heißt ja jemand, der ausgesandt ist. Okay, ich bin von Gott ausgesandt, um die Wahrheit zu verkünden. Aber schauen wir einmal, was über diese falschen Apostel gesagt wird. Zu 2. Korinther zum Beispiel, 2. Korinther Kapitel 11 und angefangen in Vers 12. 2. Korinther 11 und Vers 12. Da sagt Paulus, was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun, um denen den Anlass zu nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir. Dann wollten auch, wir sind doch auch von Gottes Geist beseelt und wir können doch auch dies alles verstehen und noch weitaus besser verstehen als der Paulus. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Und darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener, man kann auch Prediger übersetzen, wie die Authorized Version, die King James Bible es tut, aber es kann natürlich jeder sein, der hier sich insoweit als ein Prediger aufspielt. Also ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit und deren Ende wird sein nach ihren Werken. Aber die Epheser, die sind nicht darauf reingefallen, die haben die geprüft, die haben sie als Lügner empfunden und erfunden. Als Lügner. Aber schauen wir uns auch einmal 1. Johannes Kapitel 4 an. Und in Vers 1, da sagt uns auch Johannes, ihr Lieben, glaubt nicht an jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Die hatten geprüft, wie es heißt. Du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Sondern hast sie als Lügner befunden. Jeder, der die Lüge tut, die Lüge unterstützt, sich sogar an Spielen beteiligt, wo man lügen muss, das gibt ja solche merkwürdigen Spiele, das ist alles nicht richtig. Das ist alles verkehrt. Das muss alles bereut werden. Denn das letztendliche Schicksal der Lügner ist der feurige Pfuhl, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Aber lesen wir jetzt weiter in Vers 3. Und du hast Geduld, wiederum dieses ständige, beharrliche, standhafte Ausharren. Du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und du bist nicht müde geworden. Du hast die Last getragen, mit anderen Worten, wie Christus sagt, nehmt meine Last auf euch, meine Last ist leicht. Sie haben nicht sich abgewandt von Christus und dem, was Christus sagte. Aber sie sind nicht müde geworden, wie es heißt hier. Die Lutherbibel 2009 übersetzt, du hast dich nicht entmutigen lassen. Lassen wir uns entmutigen, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sich das gerne denkt und vorstellt und erhofft. Werden wir dann müde, diesen Weg weiter zu gehen? Er ist ja doch so schwer. Ich kann es ja nicht alleine. Natürlich können wir es nicht alleine. Wir können es aber mit der Hilfe von Gott, dem Vater und Jesus Christus. Aber er sagt dann in Vers 4, und das ist jetzt sehr wichtig. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist etwas, was sehr wichtig zu begreifen ist. In Matthäus Kapitel 24, da wird nämlich auch von der Endzeit gesprochen und von Menschen, die ihre erste Liebe verlassen werden. Und dann letztendlich ihre gesamte Liebe verlassen werden. In Matthäus 24 und in Vers 12. Und weil die Missachtung des Gesetzes, die Übertretung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Man ist nicht mehr derjenige, der man mal war. Es geht hier um die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die wird in vielen erkalten. Man verlässt die erste Liebe. Vers 10 im gleichen Kapitel, Matthäus 24. Und dann werden viele zu Fall kommen, oder wie die Lutherbibel 84 sagt, abfallen. Und werden sich untereinander verraten, werden sich untereinander hassen. Natürlich, wenn die Liebe Gottes erkaltet, die Liebe für Gott, die Liebe für den Nächsten, die Liebe, die von Gott kommt, ja, dann wird man natürlich andere hassen, verraten, verleumden. Die Hoffnung für alle, die schreibt hier, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Ich kann das auch sagen über Leute, die ich kannte, die ich kenne. Die waren anfänglich so enthusiastisch für Gottes Wort, hatten die Liebe Gottes scheinbar in sich für Gottes Wort. Und das ist heute nicht mehr viel übrig, wenn ich so gewisse Sprachnachrichten höre von gewissen Menschen oder ihre schriftlichen Aussagen, da sehe ich nur Hass, da sehe ich nur Verleumdung, da sehe ich nur Lüge, da sehe ich nicht viel Liebe. Auch wenn von Liebe gesprochen wird, ach, ich liebe dich so doll. Ja, warum können wir nicht weiter Kontakt haben? Leute, die sich abwenden von der Kirche Gottes, egal in welche andere Organisation sie gehen mögen, das spielt gar keine Rolle, Mit denen sollte man deshalb keinen Kontakt haben, weil die nach wie vor immer noch dabei sind, wenn sie es sind, andere überzeugen zu wollen, ach komm doch auch mit, verlass doch auch diese Kirche, denn da ist ja doch der Herr Link und der wirkt viel Übles und Böses dort. Komm doch mit mir, ich liebe dich doch so doll. Warum können wir nicht weiter Kontakt haben? Schauen Sie, wie da das satanische Gedankengut Eingang gefunden hat. Es ist interessant mit Ephesus, weil die ursprünglich dafür berühmt waren, dass sie viel Liebe hatten. Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 und Vers 24. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Und er spricht hier die Mitglieder in Ephesus an, in Kapitel 4. Und in Vers 15 und 16 lesen wir nämlich, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Aber Paulus ermahnt sie natürlich zuzunehmen noch an der Liebe, nicht die zu verleugnen, nicht davon abzulassen. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Nicht im Hass, nicht in der Verleumdung, nicht in Spaltungen, nicht in Unzufriedenheit, in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Aber einige, die wollen mehr, die wollen darüber hinaus. Die sind nicht zufrieden mit dem, was ihnen zugemessen ist. Lesen wir weiter in Offenbarung 2 und Vers 5. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Die Lutherbibel 2009 schreibt, denke daran, wovon du abgefallen bist. Und wo es hier von tue Buße die Rede ist, dann schreibt die Lutherbibel 2009, kehre um. Die Mengebibel schreibt, gehe in dich. Es geht um eine Umkehrung der Gesinnung. Man hört auf, das Falsche zu denken, zu tun. Man kehrt um. Die Hoffnung für alle, auch wiederum, schreibt in Vers 5 folgendes. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Wir nähern uns ja nun den Tagen der ungesäuerten Brote, dieser Festzeit, und für die, die auf richtige Weise getauft worden sind, auch das Passa. Man soll sich prüfen, wo man steht, ob Christus wirklich in einem lebt. Man soll sich prüfen, wie man die Sünde überwindet. Man soll sich prüfen hier in diesem Zusammenhang, ob man von der Höhe gefallen ist, die man einmal hatte. Wenn ja, dann ist es höchste Zeit zu bereuen. Es heißt auch hier, wenn du das nicht tust, dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Nun, es geht hier um ein schnelles, ganz schnelles Wegstoßen, wie es einige Kommentare auch bringen. Heute gibt es keine Überbleibsel mehr von der ehemaligen Ephesus-Gemeinde, wie wir noch sehen werden. Bei einigen der Gemeinden, die später erwähnt werden, gibt es heute noch Überbleibsel. Aber von der Ephesus-Gemeinde nicht. Deren Leuchter ist weggestoßen worden. Diese Gemeinde hörte auf, total auf, zu existieren. Die Schlachterbibel schreibt hierzu, Gottes Gericht machte der Gemeinde von Ephesus später ein Ende. Und das ist insoweit auch richtig formuliert. Aber dann heißt es in Vers 6, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Die Werke der Nikolaiten. Später wird dann auch von der Lehre der Nikolaiten gesprochen, und zwar im gleichen Kapitel in Vers 15, aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es geht zunächst einmal um die Werke. Es geht zunächst einmal um eine gewisse Tätigkeit, die man tut. Und dann wird es später zu einer Doktrin erhoben. Worum geht es hier? Nun, viele haben über die Nikolaiten spekuliert und gesagt, ja, das geht auf den Namen Nikolaus zurück, was in der Tat auch der Fall ist. Nur wird dann der Nikolaus mit einer Person identifiziert, die sie es scheinbar gar nicht war. Wir haben das auch in unserer Broschüre im Buch der Offenbarung beschrieben. Hier kurz zusammengefasst, es geht letztendlich um niemand anderen als um den Nikolaus, und den sollten wir gerade auch in Deutschland sehr gut kennen, den Weihnachtsmann. Und zunächst einmal hatte man begonnen, die Lehre, die durch Weihnachten verbreitet wird, zu übernehmen. Zunächst einmal hatte man die Werke getan, und dann später wurde es zu einer Doktrin erhoben. Was meine ich damit? Es ging um geistliche Unzucht hier. Man hat sich abgewendet von Gott, der wahren Anbetung Gottes, und hat falsche Lehren angenommen. Und das Weihnachtsfest, für diejenigen von Ihnen, die das vielleicht noch nicht wissen, wir haben auch da eine Broschüre veröffentlicht über Weihnachten, ist mit falschen heidnischen Riten und Gebräuchen durchtränkt. Das fängt schon mit dem sogenannten Geburtsdatum von Christus an, der nie im Leben im Dezember, am 25. Dezember geboren sein kann. Und das weiß man auch. Und alles das, was wir heute haben, Weihnachtsbaum und Weihnachtskugel und Weihnachtsgeschenke und alles das, hat ja mit Jesus Christus gar nichts zu tun. Das sind heidnische Symbole, die damals schon verwendet worden waren, um heidnische Götter anzubeten. Aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern, damals, als Herr Hubert Armstrong, der ehemalige menschliche Leiter der weltweiten Kirche Gottes, starb, und als dann eine neue Regierung an die Macht kam, die dann so allmählich anfing, alles das zu untergraben, alles das abzulehnen, alles das zu verleugnen, was die Bibel lehrt und was unter Herrn Armstrong gelehrt worden war. Und da hat man dann festgestellt, als dann auf einmal die Lehre verkündigt wurde, dass man jetzt Weihnachten halten kann und soll und muss, als wahrer Christ, dass vorher schon vielfach die Werke existiert haben, dass man so klammheimlich zunächst einmal begonnen hatte, sich einen Weihnachtsbaum ins Haus zu stellen, Weihnachtsgeschenke zu verteilen, an all diesen Weihnachtsaktivitäten teilzunehmen. Und da wurde es nicht mehr so ganz klammheimlich gemacht, sondern mehr, ja, wer es wissen wollte, konnte es wissen. Aber das war dann zunächst einmal nur die Tätigkeit von diesen Leuten, bis sie dann es dazu gebracht haben, dass es so als eine Lehre der gesamten Kirche verkündigt worden war. Hier etwas Ähnliches wird hier beschrieben. Aber die Epheser hatten zunächst einmal ursprünglich das abgelehnt. Er sagt hier, das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Gott hasst es. Wenn wir Weihnachten feiern, meinen wir, würden dadurch Gott einen Dienst erweisen, weil er ja weiß, dass das Weihnachtsfest nichts mit der wahren Anbetung Gottes zu tun hat, sondern es geht um die Anbetung falscher Götter. Da kommt es ja nun letztendlich her. Vers 7. Schauen Sie. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Plural. Es geht also jetzt nicht nur alleine um die Ephesus-Gemeinde, sondern es geht auch um alle Gemeinden, um alle Kirchen, um alle Individuen, um alle Christen. Es geht auch um sie. Hören Sie auf das, was hier Jesus Christus durch den Heiligen Geist den Gemeinden sagt, Ihnen sagt. Wollen Sie weiterhin an diesen Werken der Nikolaiten zum Beispiel teilnehmen? Wollen Sie weiterhin jemand sein, der von der ersten Liebe gewichen ist? Er schreibt dann Folgendes noch. Wer überwindet oder wer siegt, wie es auch übersetzt werden kann, wörtlich sollte es sogar so übersetzt werden, er wird siegreich sein. Dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Auch hier gibt es sehr viele falsche Ideen, was damit gemeint ist. Zunächst einmal zum Baum des Lebens und zum Paradies in Offenbarung Kapitel 22 und in Vers 19. Da sagt und heißt es wie folgt: Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt. Das ist die heilige Stadt Jerusalem, die herunterkommen wird auf die neue Erde, nach der dritten Auferstehung, irgendwann danach. Aber dessen Anteil wird weggenommen werden vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Und hier lesen wir in Offenbarung 2 und Vers 7, dass der Baum des Lebens im Paradies Gottes ist. Nun, wo ist das Paradies heute? Nun, wir finden das in der Tat beschrieben in 2. Korinther und Kapitel 12. Da hat nämlich Paulus in einer Vision das Paradies gesehen. 2. Korinther, Kapitel 12 und angefangen Vers 2. Da sagt er, ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Er spricht von sich selbst, von dieser Vision, die er hatte. Die war so real, er wusste gar nicht, ja, war ich jetzt wirklich dort oder litt ich in einer Vision. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Das ist der Ort, wo Gott, der Vater, wohnt, wo Jesus Christus neben ihm auf seinem Thron sitzt, wo viele der Engel sind. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Schauen Sie, hier wird das Paradies klar und deutlich mit dem dritten Himmel identifiziert. Es ist dort. Warum ist es dort? Weil heute Gott dabei ist, die Stadt, diese heilige Stadt Jerusalem zu bauen, zu errichten, damit sie dann später auf die neue Erde kommen kann. Jetzt, in diesem Augenblick, ist das Paradies in dem heiligen Jerusalem im Himmel. Aber es wird herunterkommen auf die Erde. Mit anderen Worten, das Paradies wird herunterkommen auf die Erde. Und dann werden diejenigen im Paradies sein, die heute, sagen wir mal, schon berufen sind, die dann später im Millennium berufen werden, im großen weißen Throngericht. Es heißt hier in keinster Weise, dass wir in das Paradies in den Himmel eingehen. Im Gegenteil, das Paradies kommt letztendlich auf Erden, wenn Christus dem Schächer am Kreuz sagt, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradiese sein, das ist auch falsch übersetzt, es sollte heißen, ich sage dir heute, in diesem Augenblick, du wirst mit mir im Paradiese sein, er spricht dir von diesem Paradies, das dann auf der neuen Erde sein wird. Und Christus sah in dem Schächer die Situation und er sah sein Herz an und er wusste, er würde es schaffen, er würde im Reich Gottes sein. Schauen Sie, auch da wird sehr viel Falsches darüber gelehrt. Aber das ist das, was uns die Bibel klar und deutlich sagt. Unsere Broschüre über das Buch der Offenbarung geht auch auf diese Situation näher ein. Warum wird hier vom Baum des Lebens gesprochen? Schauen Sie, Adam und Eva war der Baum des Lebens angeboten worden. Sie haben ihn verleugnet, haben ihn abgewiesen. Sie wollten vom Baum der Erkenntnis essen. Von dieser satanischen Verführung wollten sie Anteil haben. Und deswegen hat Gott gesagt, okay, jetzt könnt ihr nicht mehr vom Baum des Lebens essen, sonst würdet ihr ewig leben. Darauf kommt es letztendlich an. Der Baum des Lebens steht für den Heiligen Geist. Eine symbolische Beschreibung, aber er besteht auch darauf, dass man den Heiligen Geist erlangt und solange wie man ihn hat, hat man das ewige Leben garantiert. Dann wird man ewiges Leben erlangen, wenn Christus zurückkommt oder diejenigen, die berufen werden im Millennium, großen weißen Throngericht und so weiter und so fort. Aber wenn man den Heiligen Geist verliert, dann hat man keinerlei Anteil mehr am Baum des Lebens. Und das ist genau das, was wir gerade in Offenbarung 22 gelesen haben. Und ich denke, ich habe noch Zeit, hoffentlich, noch auf das zweite Sendschreiben einzugehen. Ich wollte eigentlich heute drei Sendschreiben mit Ihnen behandeln. Das schaffe ich wohl nicht, aber schauen wir uns das zweite Sendschreiben an. Und zwar geht es hier um das Sandschreiben, die Botschaft an Smyrna, die in Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11 beschrieben steht. Und wir sagen in unserer Broschüre zunächst einmal Folgendes. Smyrna bedeutet bitter. Und deshalb beschrieb Christus die Gemeinde von Smyrna als eine Gemeinde, die sich selbst inmitten von bitterer Sorge und Leiden befand. Christus ermutigte die Gemeinde, getreu oder treu bis an den Tod zu sein. Das griechische Wort für getreu oder treu in diesem Falle bedeutet eine Überzeugung. Wir zitieren hier von Offenbarung 2, Vers 10. Bedeutet eine Überzeugung, die Überzeugung, dass mit Christus alle Dinge möglich sind und dass es niemals einen zwingenden Grund gibt, aufzugeben. Niemals gibt es einen zwingenden Grund, abzufallen. Niemals gibt es einen zwingenden Grund, die wahre Kirche Gottes zu verlassen. Einen zwingenden Grund. Man kann sich da alle möglichen Gründe zurechtlegen, nicht wahr? Aber es gibt niemals einen zwingenden Grund. Obwohl Smyrna, sagen wir hier, eine glanzvolle Stadt war, waren die Mitglieder selbst arm, wie uns das Offenbarung 2 und Vers 9 sagt. Die zweite Epoche der Kirche von Smyrna begann mit Polycarp. Er war ein Jünger des Johannes. Er weigerte sich im Jahre 155 nach Christus, Christus zu verleugnen und wurde daraufhin gemartert. Und dann wird in Offenbarung 2, Vers 10, das werden wir gleich sehen, eine Verfolgung beschrieben. Die könnte sich auf 10 separate Versuche beziehen, das Christentum vollständig auszulöschen, und zwar angeregt durch Verordnungen von 10 unterschiedlichen römischen Herrschern. Oder sie könnte sich auf die Verfolgung unter Trajan beziehen, welche Smyrna extra hart traf, und historisch gesehen fand eine 10-jährige Verfolgung der Kirche, und 10 bezeichnet in der Bibel immer eine Periode des Prüfens und des Beurteilens, und diese fand im Jahre 303 bis 313 nach Christus statt unter Diokletian und Galerius. Anschließend wurde im Jahre 325 nach Christus die Einhaltung des Passa durch Kaiser Konstantin verboten. Es gab da schon vorher diesen Streit zwischen Polycarp und Polykrates, wann das Passa zu halten sei, ein Streit mit anderen, die sich da wiederum andere Ideen da aufgeladen hatten, bereits damals schon beginnen wollten, Passa durch Ostern zu ersetzen. Und im Jahre 325 nach Christus wurde es dann grundsätzlich von Kaiser Konstantin verboten, wie wir hier sagen. Und im Jahre 365 nach Christus erfolgte ebenfalls die gesetzliche Ächtung des Sabbattages. Na, jetzt wurde Sonntag gehalten, musste Sonntag gehalten werden. Gottes wahre Kirche wurde gezwungen, und das wird dann in Offenbarung 12, Vers 6 näher beschrieben, für ungefähr 1260 prophetische Tage oder wirklich Jahre in die Wildnis zu fliehen, Anführungszeichen, mit anderen Worten. Die waren dann nicht mehr so richtig beachtet worden in der Welt. Sie taten dies, um Gottes Gebote auch weiterhin einhalten zu können. Und wie wir hier schreiben, und es fand in dieser Welt dann kaum noch Beachtung. Aber die Kirche ist niemals untergegangen, sie hat weiterhin existiert. Strauss, der schreibt Folgendes in seinem Kommentar über Konstantin und die katholische Kirche. Dann achten Sie einmal sehr genau auf das, was er da schreibt, was wir hier zitieren. Konstantin hat sich selbst als Christ bezeichnet und das Christentum als Staatsreligion deklariert. Christliche Oberhäupter wurden eingeladen, um Massentaufen von ganzen Soldatenregimentern in Konstantins Armee beizuwohnen. Als später fast 400 Bischöfe zusammentrafen, wurde Konstantin auf einem goldenen Thron herbeigetragen und er führte den Vorsitz über das Konzil als anerkanntes Kirchenoberhaupt. Heutzutage, schreibt hier Strauss, ist die Welt bereit, den römischen Papst zu akzeptieren und sich ihm unterzuordnen. Die römisch-katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, von göttlicher Abstammung zu sein, aber ihre Taten und Doktrinen werden von Christus gehasst. Auch hier wiederum eine deutliche Anspielung auf die Nikolaiten, ihre Taten, ihre Werke, ihre Lehren. Letztendlich kommen diese Ideen über Weihnachten, auch über Ostern, von dem Heidentum, aber die katholische Kirche hat diese Ideen übernommen, in die Kirche hineingebracht und ihnen ein christliches Gewand gegeben, einen christlichen Mantel umgehängt. Aber Christus hasst dies. Die Rede ist hier von Synkretismus. Man kann nicht die wahre Anbetung Gottes mit heidnischen Riten verbinden. Oder sogar noch sagen, okay, wir nehmen diese Riten, die damals den heidnischen Göttern gegenüber angewandt wurden, und wir wenden die jetzt auf den wahren Gott an. Nein, Gott hasst so etwas. Er akzeptiert es nicht. Schauen wir uns einmal kurz an hier, wie es beschrieben steht in Offenbarung 2 und Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Schauen Sie, Christus, der tot war. Manche glauben das nicht. Viele glauben das nicht, dass Christus wirklich tot war. Warum sage ich dies nun? Sie sagen zunächst einmal, Christus war völlig Gott und völlig Mensch, als er hier auf Erden war. Wer so etwas lehrt, lehrt, dass Christus völlig Gott war. Und als Gott kann man nicht sterben. Eine total falsche Lehre, die auch Eingang gefunden hat in manche Organisationen heute, die sich zum Leib Christi bekennen. Christus war völlig Mensch. Und deswegen war er völlig tot. Er war für 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab. Als Christus starb, war er nicht mehr lebendig. Er war der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes starb. Nun, die Dreieinigkeitslehre sagt, nein, der Sohn Gottes kann ja gar nicht sterben, denn Gott besteht immer nur aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und dann sagen sie, ja, irgendwo, der Sohn Gottes war noch im Himmel am Leben, als der menschliche Körper von Christus starb. Das ist total eine Blasphemie, möchte ich einmal sagen, denn sie lehnt Jesus Christus als unseren Heiland ab. Wenn Christus nicht für sie gestorben ist, wirklich 3 Tage und 3 Nächte im Grab war, tot im Grab war, wie er sagte, haben sie keinen Heiland, haben sie keinen Erlöser. Und es war Christus, der im Fleisch die Sünde überwinden musste. Nun, Gott, das war kein Problem, schauen Sie. Nein, Christus war völlig Mensch. Das ist das, was wir immer ihnen gelehrt haben. Andere lehren das jetzt ein bisschen anders. Die hatten nämlich Angst, wie ich gehört habe, dass wenn sie das anders lehren, würden sie vielleicht Mitglieder verlieren. Nein, Christus sagt, ich war tot. 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab. Und dann wurde ich lebendig geworden. Wodurch? Weil Gott, der Vater, ihn auferweckt hat von den Toten. Er ist der Erstgeborene von vielen Brüdern. Der Erste, der auferweckt wurde von den Toten. Er war nicht irgendwo 3 Tage und 3 Nächte noch am Leben. Und ist auch nicht während dieser Zeit zu den Geistern in der Hölle gegangen, wie einige fälschlich behaupten. Diese Stelle, die sie immer anwenden in 2. Petrus, bezieht sich auf die Zeit der Sintflut, wo Christus den Dämonen predigte. Das ist richtig. Aber als er tot war, war er tot und nicht weiter am Leben. Und er sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Ich kenne deine Bedrängnis. Hier wird eine wichtige Stelle ausgelassen. Die Lutherbibel 2009 schreibt richtig, ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis. In jedem Falle, wo die Gemeinden angesprochen werden, sagt Christus, ich kenne deine Werke. Das mögen gute Werke sein, das mögen manchmal nicht so gute Werke sein. Aber ich kenne deine Werke. Mit anderen Worten, Christus weiß um uns. Er weiß genau, wie es um uns in unserem Leben vorgeht und wie es in unseren Gemeinden vorgeht. Ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Da muss ich allerdings einiges zu sagen. Ich werde ein wenig die Zeit überziehen müssen. Die sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 2 und Vers 28 an. Römer Kapitel 2 und Vers 28. Hier wird definiert, was unter einem Juden im geistlichen Sinne zu verstehen ist. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Und dessen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Es geht um geistliche Juden. Es kommen Menschen daher, die sagen, auch wir sind geistliche Juden, wir sind bekehrte Christen, darum geht es hier. Aber sie sind es nicht, sagt der Herr, sondern sie gehören zu der Versammlung des Satans. Was ist damit gemeint? Einige übersetzen, sie sind die Synagoge des Satans. Aber die Neue Lutherbibel 2017, von der ich hier zitiere, sagt das ganz richtig. Die Versammlung, es geht hier nicht unbedingt um eine Synagoge. Es wird auch in Offenbarung 3 und Vers 9 davon gesprochen, von der Synagoge, der Versammlung des Satans und auch von den Juden, die sagen, sie seien Juden und lügen. Schauen wir uns einmal an, wie das Wort für Versammlung gebraucht wird in Jakobus Kapitel 2 und Vers 2. Jakobus 2 und Vers 2. Da sagt es, wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und dann wird da gewisse Prinzipien werden da jetzt aufgeführt, wie man sich verhalten soll und wie nicht. Aber es geht hier um eine Versammlung, in diesem Fall um eine Gemeindeversammlung. Es geht hier klar und deutlich um eine Kirchenversammlung. Es muss nicht immer eine Kirchenversammlung sein. Es geht ganz grundsätzlich um eine Versammlung, wo Menschen zusammenkommen. Aber hier geht es hier in Jakobus 2 offensichtlich um eine Kirchenversammlung. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 4 wird dieser Ausdruck gebraucht. Apostelgeschichte 4. Also es geht nicht um direkte physische Synagogen per se. Es geht um Versammlungen, wo sich Kirchenmitglieder getroffen haben und treffen. Apostelgeschichte 4 und in Vers 31, wo es heißt, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, das gleiche griechische Wort, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und eine weitere Stelle kann ich hier noch anführen, eine Warnung in Johannes Kapitel 16. Und in Vers 1 heißt es Zunächst einmal, das habe ich euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt oder abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Hier, Synagoge, aber das Wort im Griechischen Versammlung. Sie werden euch aus eurer Versammlung ausstoßen. Und es kommt sogar die Zeit, dass wer euch tötet, meinen Wirt, er tue Gott einen Dienst. Nun, wir hatten bereits in der letzten Predigt gesehen, dass es tatsächlich Leute gab damals, die die wahren Christen nicht zuließen zu ihren Versammlungen. Die wollten die Ersten sein, die Höchsten sein und haben dann die ausgeschlossen und ausgestoßen. Und wir haben es auch erlebt, damals als Sir Armstrong starb, dass dann Leute ausgeschlossen wurden, die weiterhin die Wahrheit glaubten, die Wahrheit lehrten. Also darum geht es hier. Es geht um die Versammlung, aber es heißt hier, die gehören zu der Versammlung des Satans. Nun, was ist damit gemeint? Es geht um ein falsches, um ein religiöses System. Es geht aber auch um falsche Ideen. Es geht um Leute, die falsche Ideen lehren und glauben und weitergeben und damit andere verführen. Einige sagen, ja, also das ist aber nicht unbedingt so gesehen. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gelesen, der versuchte eine Unterscheidung zu treffen. Wenn es heißt, Versammlung des Satans, ist etwas anderes, Satan, als der Teufel. Das heißt dann im nächsten Vers, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Ja, das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die auf diese Idee herkommen und wo das herkommt, denn lassen wir doch die Bibel selbst sagen, wie das zu verstehen ist. Offenbarung 12 und in Vers 9, da wird es hier definiert. Das heißt, und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Natürlich ist das das Gleiche, dieselbe Persönlichkeit. Einmal wird er mit Satan angesprochen, dann mit dem Teufel, dann manchmal mit dem Feind. Viele Aussagen treffen auf ihn zu, aber das ist die gesamte, offensichtlich identische Persönlichkeit. Und dann lesen wir einmal weiter in Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel, Satan, dieser Drache, die Schlange, wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage, mit anderen Worten 10 Jahre, davon haben wir gesprochen, diese 10-jährige Verfolgung, oder vielleicht waren es 10 Herrscher, die unabhängig voneinander Verfolgung gebracht haben. Und dann sagt er hier, sei getrost bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des Lebens. Immer und immer wieder wird von der Krone des Lebens gesprochen. Wir lesen auch später, dass Christus uns warnt. Er sagt, bleibt fest und seid stark, dass euch keiner eure Krone nimmt. Es gibt weitere Stellen, die von der Krone sprechen. Hier geht es um die Krone, die mit der Krone des Lebens, des ewigen Lebens, beschrieben wird. Christus sagt, sei getrost bis an den Tod. Wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Wer zwischendurch abfällt und abfällt, Paulus sagt, und er zitiert damit Gott, an dessen Seele habe ich keinen Gefallen. Es ist eine sehr wichtige Warnung, eine sehr bedeutsame Warnung. In 2. Timotheus Kapitel 4, in 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 8. Das war die Überzeugung des Paulus. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Schauen Sie, Sie werden nicht die Krone des ewigen Lebens in Ungerechtigkeit erlangen. Es geht um die Krone der Gerechtigkeit. Sie haben in Ihrem Leben bewiesen. Sie haben sich qualifiziert, dass Sie gerecht leben wollen. Was ist Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Aber es ist die Gerechtigkeit, die von Gott dem Vater und Jesus Christus kommen muss. Durch den Heiligen Geist, der Ihnen die Kraft gibt, die Gebote zu halten. Auch dem Sinne nach. Es heißt hier, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, der kennt ja um meine Situation, an jenem Tage geben wird, dem Tag der Wiederkunft Christi. Aber nicht nur mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben, die es lieb haben, dass er kommt, die ihn lieben, bei denen nicht die erste Liebe erkaltet ist, bei denen nicht gesagt werden kann, sie haben ihre erste Liebe verloren. Und wenn sie etwas verloren haben, sie haben sie wieder gewonnen. Haben Sie die Erscheinung Jesu Christi lieb? Wollen Sie wirklich, dass er zurückkommt, um diesem Irrsinn, der hier auf Erden herrscht, ein Ende zu bereiten? Aber sind Sie auch bereit für sein Erscheinen? Oder gehören Sie zu denen, die sagen, ach Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Und er sagte, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir. Alle die, die ihr das Gesetz übertretet. Wenn wir das Gesetz kontinuierlich übertreten, ist es die höchste Zeit, damit aufzuhören, umzukehren. die Gerechtigkeit zu lieben, sie anzuwenden in unserem Leben. Es geht hier um die Krone des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit, 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Zunächst einmal ist es eine Krone, die nicht vergeht, die nicht verweht, die nur zeitweilig existiert. Aber es geht um die Krone der Herrlichkeit. Denn wenn sie ewiges Leben erlangen, erlangen sie ewiges Leben in Herrlichkeit, in der gleichen Herrlichkeit, die Gott der Vater hat, die Jesus Christus hat. Herrlich, verherrlichte Geistwesen werden wir sein in der Familie Gottes. Schauen Sie, darum geht es. Und es wird noch etwas gesagt über diese Krone. Und wir lesen das in Jakobus Kapitel 1 und Vers 12. Jakobus Kapitel 1 und Vers 12. Und da heißt es wie folgt. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Aber wer? Die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das ist die Krone des Lebens, von der wir gerade gelesen haben in Offenbarung. Aber sie müssen Gott lieb haben. Sie müssen seine Wahrheit lieb haben. Sie müssen die Liebe zur Wahrheit bewahren. Sie müssen die Liebe zu Gott bewahren. Mit anderen Worten, Gottes Liebe in sich haben. Und was ist Gottes Liebe? Das ist Gottes Liebe, dass wir seine Gebote halten. Schauen Sie, das hört sich alles ein bisschen anders an, als das, was Sie vielleicht so von anderen Predigern hören, die Ihnen da ganz etwas anderes da erklären wollen. Und dann noch eine Stelle. In 1. Korinther, Kapitel 9 und Vers 25. 1. Korinther 9 und Vers 25. Jeder aber, der kämpft, der enthält sich aller Dinge, die diesem Kampfe entgegenstehen. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, warum hier Kranz steht, weiß ich nun wirklich nicht. Das gleiche Wort hier, was für Krone immer gebraucht wurde im Griechischen, steht hier auch. Und so schreibt die Lutherbibel 2009 auch richtig. Die werden eine vergängliche Krone empfangen. Wir aber eine unvergängliche Krone. In anderen Worten, auch hier, diese Krone wird nicht vergehen, wie wir eben gesehen haben. Alle diese Stellen zusammengefasst sagen uns, es geht um den Erhalt des ewigen Lebens, aber nicht nur alleine um den Erhalt des ewigen Lebens, sondern auch um die Herrschaftsgewalt, die über uns übertragen wird, anhand unserer Werke, die wir begangen haben. Wir werden belohnt werden, mit dem, wie wir, in welchem Umfang, in welchem Maße wir überwunden haben. Es heißt auch in Kapitel 2, Vers 11, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also wiederum, es geht nicht nur alleine um die Gemeinde von Smyrna. Und dann sagt er noch, wer überwindet, also wer siegreich ist, wer siegt, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was ist mit dem zweiten Tod gemeint? Nun, in Offenbarung und Kapitel 20 und Vers 14 wird uns etwas mehr noch gesagt über diesen zweiten Tod. Offenbarung 20 und Vers 14. Es geht hier um den Zeitpunkt der dritten Auferstehung, wenn diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, hochkommen, physisch auferweckt werden, um im feurigen Pfuhl verbrannt zu werden. Und hier sagt uns Christus, und der Tod und die Hölle oder Hades, das Grab, wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, mit anderen Worten, wenn Sie zu denen gehören wollen, die im Buch des Lebens niedergeschrieben worden sind, ihre Namen sind niedergeschrieben worden im Buch des Lebens, dann achten Sie darauf, dass Ihr Name nicht wieder ausgelöscht wird aus dem Buch des Lebens. Denn das kann auch passieren. Und er sagt hier, wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und dann wird noch etwas weiteres gesagt über diesen feurigen Pfuhl in Offenbarung, Kapitel 21, Offenbarung 21 und Vers 8. Und die Feigen aber, diejenigen, die zu feige sind, für Gott einzutreten, zu feige sind auch denen gegenüber, kraftvoll zu reagieren, wenn die kommen wollen, um uns zu verführen, Falsches zu tun, falsche Lehren anzuwenden und zu akzeptieren, den Feigen aber und den Ungläubigen, ja, die wissen nicht so recht, nicht wahr? Die sind auch ungläubig in dem Sinne, dass sie nicht willens sind, Gottes Gesetze zu halten. Die meinen ja, das ist ja nicht notwendig, Christus kam ja, das Gesetz abzuschaffen. Wissen Sie, was Gott sagt? Wenn jemand zu Ihnen kommt und er sagt, man brauche die Gebote nicht zu halten, der ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Aber Sie müssen natürlich die Geister prüfen. Das heißt, die Feigen aber und die Ungläubigen und die Frevler und die Mörder und die Hure und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, und das ist der zweite Tod. Aber was hatte Christus gesagt? Wer überwindet, wer die Sünde überwindet, die Sünde im Fleisch, wer seine eigene persönlichen Unzulänglichkeiten überwindet, wer die Welt überwindet, wer Satan den Teufel überwindet, seine Einflüsterungen und seine Versuchungen, der wird kein Teil haben oder dem wird kein Leid geschehen am zweiten Tod. Aber heißt das jetzt, man wird in die Hölle geworfen, um dort für alle Zeit und Ewigkeit gemartert zu werden? Ist das der zweite Tod? Und Tod bedeutet für mich Tod. Wie Christus sagt, ich war tot. Und als er tot war, war er tot. Hat nicht weitergelebt. Tod ist nicht nur ein separates Existieren von Gott. Nein, Tod ist Tod. Und die Bibel macht das deutlich in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 und 27. Da lesen wir, wenn wir mutwillig sündigen, mit anderen Worten, wir haben die Wahrheit erkannt und wir wenden uns von der Wahrheit ab, wir fallen davon ab und wir wollen dann nicht mehr bereuen. Deswegen sagt Christus immer und immer wieder, bereut, kehrt um. Aber hier sind Leute, die wollen mutwillig sündigen. Nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, da bleibt in Fort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, dass die Widersacher verzehren wird. Das heißt nicht, die werden weiterhin für alle Zeit und Ewigkeit existieren. Nein, sie werden verzehrt. Sie werden ausgelöscht, verbrannt. Sie werden nicht mehr existieren. Es wird so sein, wie es heißt im Buch Obadja, als hätte es sie nie gegeben. Und wir lesen das Gleiche auch in den Worten Jesu Christi in Matthäus Kapitel 3, oder vielmehr ist es hier Johannes, der aber das wiedergibt, wozu er von Christus inspiriert wurde, natürlich. In Matthäus Kapitel 3 und in Vers 12. Er, Jesus Christus, er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird die Spreu vom Weizen trennen. Das wird natürlich in der Zukunft in großem Maße geschehen. Das soll heute auch bereits schon in Gottes Kirche geschehen. Wir hatten das bereits in den letzten Predigten gesehen. Die Spreu muss vom Weizen getrennt werden. Der Weizen wird in das ewige Leben eingehen. Die Spreu, wenn sie nicht bereut, wird verzehrt werden, letztendlich, im feurigen Pfuhl. Was sagt er hier? Ich meine, das sind ernste Warnungen, die hier zum Ausdruck kommen. Man sollte sich an keinster Weise eine Illusion hingeben. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen, mit unauslöschlichem Feuer. Das kann kein Mensch löschen, es ist nämlich so heiß. Aber natürlich, letztendlich wird es ausgehen, wenn es nichts mehr zum Verbrennen gibt. Aber zunächst einmal wird die Spreu verbrannt werden mit unauslöschlichem Feuer. Kehren wir mal zurück zu Vers 11, um das noch kurz zu sagen, wo nämlich Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, der wird mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer. Nun, die Feuertaufe, die so falsch gelehrt wird von einigen, da geht es nicht darum, dass man, wenn man den Heiligen Geist erhält, auf einmal hat man dann auch eine Feuertaufe. Die Feuertaufe, da wird vorgewarnt. Mit anderen Worten, das ist die Taufe, die hinführt zum ewigen Tod, wo man in dem ewigen Feuer, diesem unerschlösslichen Feuer, wie es heißt, verbrannt wird. Nun, es ist ewig in dem Sinne, dass es für eine Zeit lang währen wird. Das Wort ewig kann sich auf einen gewissen Zeitpunkt beziehen, einen Zeitraum. Nicht für alle Zeit und Ewigkeit, muss es nicht heißen. Aber hier, er sagt, Christus wird der kommen, derjenige, der kommt, um euch auch mit Heiligem Geist zu taufen. Und die Taufe, die wollt ihr, und mit Feuer, die Taufe, die wollt ihr nicht, in keinster Weise. Aber wo es heißt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, da schreibt die Menge Bibel ganz richtig, zur Umkehr oder zur Sinnesänderung. Das wurde durch Johannes den Täufer bereits in die Wege geleitet. Nun, die Taufe des Johannes hat nicht dazu geführt, dass man den Heiligen Geist erhielt. Aber es war eine Voraussetzung zunächst einmal. Man musste bereuen. Man musste seinen Sinn ändern. Und interessant ist, dass die Smyrna-Kirche, wie sie hier in Offenbarung 2 beschrieben wird, auch eine Gemeinde ist, die heute keinerlei Überbleibsel mehr hat in der jetzigen Zeit. Sie hat dann auch aufgehört, total aufgehört zu existieren. Und in der nächsten Predigt werden wir dann auf die weiteren Sendschreiben eingehen und zu sehen, was Christus den Gemeinden sagt und wie das für uns heute auch von großer Bedeutung ist. Zunächst bedanke ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und ich verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.